kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt.
Auch im Sport sollte das nach 4 Jahrzehnten Teilung wiedervereinigte Deutschland neue Strahlkraft entfalten. Doch die Vision einer nahezu unschlagbaren deutschen Fußballnationalmannschaft, wie Franz Beckenbauer hatte, platzte schon 4 Jahre später. Die vereinte deutsche Nationalelf schied 1994 bereits im Viertelfinale der WM in den USA aus.
Ja, Franz Beckenbauer meinte ja 1990, auf absehbare Zeit wäre die deutsche Nationalmannschaft nicht zu schlagen. Vor allen Dingen, wenn noch die ostdeutschen Spieler hinzukommen. Das hat sich als falsch erwiesen.
Mit der deutsch-deutschen Fußballvergangenheit hat sich der Berliner Politikwissenschaftler Hans Leske intensiv beschäftigt. Für ihn ist schwer nachzuvollziehen, dass der Deutsche Fußballbund nahezu 6 Jahrzehnte brauchte, das Thema Fußball in der Nazizeit wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Für die Aufarbeitung der DDR-Zeit ist, 22 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, immerhin schon eine Projektgruppe gegründet. Allerdings bleibt der DDR-Fußballexperte Hans Leske skeptisch.
Also ich bezweifle, dass der DFB wirklich ernst macht und sich mit dem DDR-Fußball beschäftigen will. Was ich sehe, ist, dass man sich wissenschaftlich derzeit unterhält über die Frage, wie ist der Vereinigungsprozess zwischen dem DFB und dem Ostdeutschen Fußballverband gelaufen. Aber die wirklichen Strukturprobleme des DDR-Fußballs in 40 Jahren, daran hat, glaube ich, der DFB kein Interesse, dies aufzuarbeiten.
Hans Leske hat mit seinem Buch Erich Mielke, die Stasi und das runde Leder ein Standardwerk zur Stasi-Verstrickung im DDR-Fußball vorgelegt. Er sieht den wesentlichen Grund für die bisher verschleppte Aufarbeitung darin,
dass im Nordostdeutschen Fußballverband immer noch Funktionäre tätig sind, sowohl als Funktionäre, aber auch als Schiedsrichter, Schiedsrichterobmänner, die eine dunkle Vergangenheit in der DDR hatten, die beispielsweise inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit waren. Und die haben natürlich kaum ein Interesse um wirkliche Aufklärung.
Einer der spektakulärsten und bis heute nicht komplett aufgeklärten Todesfälle im Sport während der Zeit der deutschen Teilung ereignete sich im März 1983. Der 4 Jahre zuvor aus der DDR geflüchtete Braunschweiger Bundesliga-Profi Lutz Eigendorf prallte bei einem schweren Autounfall an einen Baum und verstarb 2 Tage später. Schnell machten damals Gerüchte die Runde, dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR bei diesem Unfall die Finger im Spiel hatte. Doch entsprechende Vermutungen liefen ins Leere. Erst nach der Wiedervereinigung wurden zahlreiche Stasi-Akten entdeckt, die enorme Aktivitäten des DDR-Geheimdienstes bei der Überwachung des Verräters Eigendorf in Westdeutschland dokumentieren. Demnach könnte der Verkehrsunfall ein zumindest geplanter Mordanschlag der Stasi gewesen sein.
Von den DDR-Spitzenfunktionären wurden Flüchtlinge wie Eigendorf als Sportverräter gebrandmarkt und auch in Westdeutschland von der Stasi bedroht. Eigendorf hatte ausgerechnet für den Ostberliner Stasi-Club BFC Dynamo von Erich Mielke gespielt. Für den Minister für Staatssicherheit stellte Eigendorfs Flucht zum westdeutschen Klassenfeind natürlich eine schwere Niederlage dar.
Der Unfalltod von Lutz Eigendorf sorgt bis heute für Diskussionen. Andreas Huli aus Mainz befasst sich in seiner Abschlussarbeit zum Lehramtsstaatsexamen mit dem Fall. Beim Studium der Aktenlage stellte der angehende fußballinteressierte Pädagoge fest, dass die Ermittlungsbehörden in Westdeutschland die politische Brisanz des Falls damals offensichtlich unterschätzt und nicht einmal eine Obduktion des Leichnams angeordnet hatten.
Zunächst mal ist zu sagen, dass die Polizei Braunschweig den Fall ziemlich schnell als Alkoholunfall abgehakt hat. Das heißt, Eigendorf wurde dann ohne Obduktion als Unfalltoter in Kaiserslautern erdbestattet. Nach der Wende hat dann die Staatsanwaltschaft Berlin 1990 die Ermittlungen wieder aufgenommen und bei der Analyse der Verhöre von Beschuldigten oder auch von Zeugen ist mir aufgefallen, dass die Staatsanwaltschaft eher den Fall als Belastung angesehen hat und zum Teil auch zu wenig Ressourcen bereitgestellt hat, um diesen Fall zu bearbeiten.
So wurde beispielsweise ein hoher Stasi-Offizier, der mit der Observation von Lutz Eigendorf im Westen befasst war, von den Ermittlern nie vernommen. Gemeint ist Heinz Hess, der in der Ostberliner Stasi-Zentrale Abteilungsleiter der zentralen Koordinierungsgruppe ZKG war. Diese war für die Bekämpfung von Republikfluchten zuständig. In DDR-Geheimdienstakten ist zu lesen, dass Hess am Todestag von Eigendorf mit einer Sonderprämie von 1000 DDR-Mark ausgezeichnet worden war. Wofür er diese Prämie genau bekam, ist bis heute unklar. Andreas Huli rekonstruiert.
Heinz Hess wurde als Beschuldigter in einem Mordfall vorgeladen von der Polizei. Dieser Herr Hess ist jedoch einfach nicht erschienen zu diesem Verhör, woraufhin eine Aktennotiz zu finden ist, dass Herr Hess nicht erschienen ist und sich demnach nicht auf den Vorwurf eingelassen hat. Daraufhin wurden auch keine weiteren Schritte mehr unternommen, was meiner Meinung nach sehr kritisch zu sehen ist. Also ich muss hier schon ein Versagen der Staatsanwaltschaft betonen.
Heinz Hess verstarb im Jahr 2004. Die Ermittlungen im Fall Eigendorf sind erst einmal abgeschlossen.
Doch Sportler wurden nicht nur bis nach Westdeutschland verfolgt. Auch in der DDR selbst gibt es zahlreiche Beispiele von Athleten, die aus politischen Gründen aus ihren Sportclubs entlassen worden sind. Ausdelegierung nannte man das im SED-Regime. Es bedeutete das Ende der Sportkarriere. Viele der Betroffenen leiden bis heute darunter. Der Chemnitzer Wolfgang Lötsch zum Beispiel galt als eines der größten Radsporttalente der DDR, bis man ihm die internationale Karriere verbaute.
Wolfgang Lötsch war 19 Jahre alt, als er 1972 bei den Olympischen Spielen in München starten sollte. Weil er aber nicht der Einheitspartei SED beitreten wollte, wurde er kurz vor den Spielen einfach aus der Nationalmannschaft der DDR und seinem Sportclub in Karl-Marx-Stadt geworfen. Zudem hatte die Stasi behauptet, er wolle in den Westen flüchten. Lötsch bestreitet das. Aus seinen Stasi-Akten geht hervor, dass er fortan bis zum Mauerfall von insgesamt 50 inoffiziellen Stasi-Mitarbeitern, darunter war auch sein bester Freund, sowie von zahlreichen hauptamtlichen Stasi-Offizieren überwacht worden war. Wegen angeblicher Staatsverleumdung wurde er 1976 für 10 Monate inhaftiert. Wolfgang Lötsch sagte im Mai dieses Jahres dazu hier im Deutschlandfunk:
Man wusste schon, dass man irgendwie beobachtet wird, aber dass es so extrem und intensiv war mit diesem Riesenaufwand, hat man damals überhaupt nicht im geringsten geahnt. Das habe ich jetzt wirklich erst nur nach Öffnung der Stasi-Akten gesehen, wie wichtig ich war und was ich dem Staat gekostet habe. Und das erfüllt ihn doch im Nachhinein mit einem gewissen Stolz, dass die Leute doch große Angst vor mir hatten und ich dort eine gewisse Art auch Respekt hinterlassen hatte, was man dort investiert hatte, um da mich zu bespitzeln und in Schach zu halten.
Wolfgang Lötsch wurde am 25. Mai 2012 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe in die virtuelle Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Die Stiftung würdigte mit dieser besonderen Ehrung nicht nur seine rein sportlichen Leistungen, sondern auch seinen Einsatz für die Werte des Sports. Dazu zählt auch Zivilcourage in einer Diktatur.
Die heutige Sportlergeneration weiß meist nur wenig über die jüngste DDR-Vergangenheit und die dunklen Kapitel der deutschen Sportgeschichte. An den Sportelite-Schulen, die aus den Kinder- und Jugendschulen der DDR, abgekürzt KJS, hervorgegangen sind, werden solche Themen im Unterricht kaum behandelt. Die frisch gebackene Kanu-Olympiasiegerin von London, Franziska Weber aus Potsdam, kam im Mai 1989, also ein halbes Jahr vor dem Mauerfall, zur Welt. Auch sie besuchte eine Elitesportschule und machte dort ihr Abitur. Für die heute 23-jährige Spitzensportlerin ist das Thema DDR weit weg.
Naja, mit der Familie redet man da jetzt nicht drüber. Das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Ja, ich bin zwar zu dieser Zeit geboren, aber es ist nichts, mit dem man irgendwas in Verbindung bringt oder so, weil man hat es halt einfach nicht erlebt. Man kann sich es nicht vorstellen. Das sind Dinge, die sind ganz weit weg sozusagen.
Ines Geipel sieht das äußerst kritisch. Die Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst ist eine einstige DDR-Weltklasse-Sprinterin und ein Dopingopfer. Sie zählt zu den geschätzten 15.000 DDR-Athletinnen und Athleten, die in das geheime und vom Staat organisierte DDR-Zwangsdoping-System einbezogen waren. Um die 200 Personen mit zum Teil schwersten Gesundheitsschäden sind mittlerweile vom Bundesverwaltungsamt Köln als Dopingopfer des DDR-Sports staatlich anerkannt. Doch der deutsche Spitzensport versucht, diesen Teil der Geschichte gerne auszublenden, bemängelt Ines Geipel.
Nach 89 wurde die schwere Hypothek des DDR-Sports umso sichtbarer. Es gab große Prozesse, es gab die Entschädigung der Opfer. Das Drama aber ist, dass es keinen Bruch mit dieser DDR-Geschichte gegeben hat. Natürlich gibt es eine Entideologisierung, das ist klar, aber gerade nach London ist wieder der Ruf da, das Erbe der KDS-Schulen zu übernehmen. Es geht wieder um Effizienzen, es geht um Reibungsverluste und damit ist klar, das Gespräch ist nicht offen für die Frage, wie könnte in Deutschland ein humaner Leistungssport aussehen.
Nach dem medaillenlosen Abschneiden der deutschen Schwimmer bei den Olympischen Spielen in London wurden aus den Reihen des Sports und sogar aus der Politik Rufe laut, das in der DDR praktizierte Sichtungssystem von jungen Talenten wieder zu reaktivieren. Der Berliner Sporthistoriker, Pädagoge und Buchautor René Wiese hat in seiner kürzlich als Buch erschienenen Dissertation Kaderschmieden des Sportwunderlandes das System der einstigen DDR-Kinder- und Jugendsportschulen wissenschaftlich analysiert.
Nehmen wir mal so eine Sportart mit relativ frühem Hochleistungsalter wie das Eiskunstlauf. Dort war es möglich, dass der Zugriff auf die Kinder dort schon ab der ersten Klasse sein konnte. Die Kinder wurden schon im Kindergarten gesichtet und die besten Talente wurden dann schon relativ früh von ihren Elternhäusern entfernt und haben dann die Möglichkeit gehabt, in diesen Kinder- und Jugendsportschulen zwar relativ betreut, aber natürlich weg von ihren Eltern, ihren Leistungssport nachzugehen. Das ist natürlich heutzutage sehr fragwürdig, wurde auch in der Bundesrepublik in den 80er Jahren sehr stark diskutiert, ob wir so einen Leistungssport haben, und diese Diskussion hält auch heute noch an.
Wegen der hohen Trainings- und Wettkampfbelastung waren Einzelunterricht und Schulzeitstreckung an den Kinder- und Jugendsportschulen in der DDR an der Tagesordnung. Für das Abitur brauchten einige Sportler 15 Jahre und länger. An der heutigen Sporteliteschule in Potsdam gibt es diese Schulzeitstreckung übrigens immer noch. Sporthistoriker René Wiese hat weitere Besonderheiten der DDR-Kaderschmieden herausgearbeitet.
Ein Ergebnis meiner Studie war, dass von 1962 bis 1989 etwa ein Drittel der KHS-Führungskräfte, also Direktoren und deren Stellvertreter, im Ministerium für Staatssicherheit als informelle Mitarbeiter geführt worden sind. Und auf der anderen Seite auch noch ein Satz zum Doping. An den KHS war das Minderjährigen-Doping auf der Tagesordnung. Insbesondere wurden im Nachwuchsbereich die Frauen und Mädchen schon relativ früh gedopt. Und man muss eine Sache noch mal ganz deutlich machen, dass die Pädagogen der KHS, die ja eigentlich für den Schutz dieser Athleten zuständig waren, in dieser Frage wirklich versagt haben.
Das sollte all jenen zu denken geben, die sich nach London nach dem angeblich so erfolgreichen DDR-Leistungssportsystem sehnen.
Doch Lehren aus der jüngsten Geschichte werden kaum gezogen. Deswegen bleibt auch heute, 22 Jahre nach der Wiedervereinigung, festzuhalten: Der vom Steuerzahler maßgeblich mitfinanzierte Spitzensport hat sich viele Jahre nur bedingt um die Aufarbeitung der dunklen Seiten des Sports in Ost und West gekümmert. Weder der im Jahr 2006 gegründete Deutsche Olympische Sportbund noch seine Vorgängerorganisationen, der Deutsche Sportbund und das Nationale Olympische Komitee, sind und waren daran sonderlich interessiert.
Die Aufklärung des Staatsdopingsystems in der DDR bleibt zu oft ohne relevante Ergebnisse. Gleiches gilt für Untersuchungen über die zahlreichen Dopingnester in der alten Bundesrepublik. Freiburg im Breisgau sei als nur ein Beispiel genannt. Den im Auftrag des Dachverbandes arbeitenden Untersuchungsgremien fehlen möglicherweise die notwendige Unabhängigkeit. Ähnlich sieht es bei der Klärung von Stasi-Verstrickungen aus. Die meisten Sportfachverbände zeigen bislang wenig Interesse an der Aufarbeitung. Während die Gier nach Medaillen, Ruhm und Prestige im wiedervereinigten deutschen Leistungssportsystem weiterhin besteht.
Auch der grüne Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit bilanziert die Deutsch-Deutsche Sportvereinigung kritisch. Gerade hat er mit der deutschen Fechterin Imke Duplitzer das Buch Heldenhaft herausgebracht, in dem der instrumentalisierte Leistungssport von damals und heute hinterfragt wird. Besonders die Übernahme von zahlreichen schwer dopingbelasteten Trainern aus der DDR empört den deutsch-französischen Politiker.
Also ich glaube, dies ist skandalös, weil im Grunde genommen hat man die Augen verschlossen, weil man eigene Erfolge haben wollte von dem verbrecherischen System, was in der DDR bestand. Und dass man Trainer übernommen hat, die im Grunde genommen Handlanger des Verbrechens waren. Darüber will man nicht reden.
Und seinem Parteifreund Michael Vesper, der Generaldirektor beim Deutschen Olympischen Sportbund ist, gibt Cohn-Bendit mit auf den Weg:
Weniger gestanzte Verteidigung des deutschen Sports oder des Sportes und mehr Mut zur Aufklärung.
Hans-Jörg Geiger stößt ins gleiche Horn. Der ehemalige Staatssekretär im Bundesjustizministerium baute von 1990 bis 1995 die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin mit auf. Seit April leitet der 69-Jährige die Stasi-Kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes. Dieses ehrenamtliche Gremium wird in der Regel nur dann aktiv, wenn sich ein Fachverband wegen einer Stasi-Personalie an die Kommission wendet und um eine fachliche Bewertung des Vorgangs bittet.
Denn immer wieder wird der organisierte Sport von der Vergangenheit eingeholt. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der heutige Präsident des Landesruderverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Hans Sennewald, von der Stasi einige Jahre als inoffizieller Mitarbeiter unter dem Decknamen Alexander geführt worden ist. Bislang kennt Hans-Jörg Geiger dessen Aktenlage nicht. Er betont aber grundsätzlich:
Wer heute weiterhin im Sport tätig ist, sei es als Trainer, sei es als Betreuer oder in welche Funktion als immer, als leitender Funktionär, als Verbandschef, der muss sich mit den Fragen auseinandersetzen, denn an ihn stellt man ja exakt die Anforderungen, die sportliche Tugenden sind. Man stellt an ihn die Anforderungen von Fairness und von Vertrauen. Und wie soll Vertrauen in Trainer, in Vorsitzende von Verbänden bestehen, wenn da ein quasi dunkles Geheimnis besteht und er in seiner früheren Phase die Fairness, das Vertrauen, die Freundschaft verletzt hat?
Wie immer gab es auch vor den Olympischen Spielen in London eine Stasi-Überprüfung des deutschen Teams, also der Funktionäre, Trainer und Betreuer. Die Kommission unter der Leitung von Hans-Jörg Geiger hatte die Aufgabe, die Akten von Stasi-belasteten Personen zu bewerten und den Deutschen Olympischen Sportbund beim Nominierungsvorgang zu beraten.
Und es hat sich weiter gezeigt, dass einige von diesen Personen sich dieser unguten Vergangenheit nicht gestellt hatten. Das heißt, sie haben ihrem Umfeld und den Vorsitzenden der Verbände darüber nicht berichtet. Und das ist eine Erfahrung, die mich immer wieder verwundert, dass Menschen auch nach 20 Jahren nicht den Mut gefunden haben, obwohl sie im gleichen Sport- und Lebensbereich aktiv sind, diese Vergangenheit zu offenbaren, auch um einen Schlussstrich zu ziehen, um das Damoklesschwert, dass das herauskommen kann und sie damit in ihrer sportlichen Existenz gefährdet werden, nicht beseitigen.
Allerdings war das Prüfverfahren zum deutschen Olympiateam für die Öffentlichkeit nicht transparent, da weder der DOSB noch dessen Stasi-Kommission die konkrete Faktenlage zu den einst beim DDR-Geheimdienst als Mitarbeiter geführten Personen bekannt gaben.
Immer wieder wurde in der Vergangenheit aus den einzelnen Sportfachverbänden auch Stimmen laut, dass man doch endlich auch einen Schlussstrich unter das Kapitel Stasi-Aufarbeitung ziehen sollte. Schließlich sei das Ganze doch längst verjährt, lautet das vor allem in ostdeutschen Funktionärskreisen gern benutzte Argument. Doch beim Thema Verjährungsrelevanz in Bezug auf eine frühere Mitarbeit beim DDR-Staatssicherheitsdienst relativiert Hans-Jörg Geiger:
Wer sich der Vergangenheit, der Verstrickung mit dem Ministerium für Staatssicherheit gestellt hat, der kann wirklich sagen, wir haben den Schlussstrich gezogen. Ich habe mich bei meinen Opfern, über die ich berichtet habe, entschuldigt. Für den ist die Verjährung abgelaufen, aber für den, der sich der Frage nicht gestellt hat, läuft sie nicht ab. Wir sehen das ja immer wieder, dass plötzlich vergleichsweise hochrangige Persönlichkeiten im Sport mit der Vergangenheit konfrontiert werden und da sagt dann niemand, ja, aber jetzt darf man ihm das nicht sagen, das ist doch verjährt. Die Öffentlichkeit akzeptiert das nicht.
Die Befehle für die Stasi-Überwachung und Repression des eigenen Volkes kamen von der allmächtigen Sozialistischen Einheitspartei, der SED. Hier sieht Hans-Jörg Geiger ein eklatantes Versäumnis bei der Aufarbeitung.
Das war möglicherweise ein Geburtsfehler des wiedervereinigten Deutschlands, dass man zu wenig auf die SED geschaut hat, sondern hauptsächlich auf das Schild und Schwert der SED, also auf das ausführende Organ und den Befehlsgeber, nicht so ins Visier genommen hat. Diesen Geburtsfehler, wenn man das so sagen will, den kann man heute nur noch schwer beseitigen. Man kann nicht mehr nach über 20 Jahren das Rad zurückdrehen.